Hier ist Folge 84 von HSV. Meine Frau! Wir sind wieder in voller Besetzung am Start und begrüßen einmal Bones.
Moin!
Im All Blacks Trikot. Dann haben wir Kai.
Moin!
Und Gato.
Moin!
Ich bin Stübi und wir begrüßen euch, liebe Zuhörer, nach dem ersten gewonnenen Punkt der Saison. Ist es ein gewonnener Punkt oder sind es zwei verlorene? Kai.
Oh, gleich so eine Hammerfrage.
Ja, einfach nur eine kurze Antwort.
Verlorene.
Zwei verlorene Bones.
Ja, verloren.
Verlorene Punkte.
Obwohl ja in der Zeitung zum Beispiel stand, Gato, dass Bibi Steinhaus, die ja die Video Assistant Referee-in war, uns einen Punkt noch geschenkt hat.
Ja, also in allen Ehren. Ich weiß nicht irgendwie, ob die ein Verhältnis haben mit Bibi, aber... Also sie hat den glasklaren Elfmeter in der ersten Halbzeit genau 10 Meter Luftlinie von den Plätzen, wo wir saßen im Stadion ungefähr.
Also faul an Tim Leibold, linke Strafraumkante, sagen wir mal.
Wie kann man das übersehen? Ja, hat die Flugzeuge am Himmel gezählt?
Sie, oder was war Howard Webb im Keller in Köln?
Hat sie ein bisschen abgelenkt. Aber das ist für mich wirklich ein grober Schnitzer. Erstmal als Schiri, wenn du es nicht siehst, dann sage ich immer noch, naja, okay. Aber dann, wenn du dir 8-mal irgendwie dann die Zeitlupe angucken kannst und ich verstehe nicht, der Ball war weg, es gab einen Kontakt, der Spieler ist gefallen, ich weiß nicht, was noch passieren soll.
Wenn sie sich nicht sicher ist, soll er sich das selbst angucken. Wenn er das gesehen hätte, hätte er sicher Elfer gegeben.
Klare Elfer.
Zumindestens, also wenn Freistoß, obwohl der Fuß auch klar auf der Linie war. Also es war ein Elfmeter und dann sieht das Spiel ganz anders aus.
Jetzt müssen wir mal ganz kurz sagen.
Spielwiederholung
also
muss man da fordern.
Demo. Also man muss sagen, der Video Assistant Referee, wie auch immer, hat sich ja irgendwie stabilisiert in letzter Zeit. Aber das ist so ein Riesenskandal und ich habe das Gefühl, es wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Und man muss auch...
Ja, sie wird gelobt, im Gegenteil.
Ist, und es ist eine absolute Frechheit. Also welcher Trainer wäre da bitte nicht ausgerastet, wenn ihr dann nach dem Spiel der Reporter sagt, ja, hat Bibi Steinhaus sie gerettet. Also sorry, da lasst euch
Dieter
doch
tun oder rastet aus. Hacking ist auch laut geworden in der Presserunde. Ich habe mich da durchgearbeitet durch die verschiedenen Berichte. Also er musste wirklich sich zusammenreißen, um nicht völlig auszurasten. Und ich glaube auch, dass Hacking so ein bisschen... Also wäre das jetzt, sagen wir mal, irgendwie ein Robert Hartmann gewesen im Keller oder Patrick Ittrich oder wie sie alle heißen, dann wäre da, glaube ich, ein bisschen, wäre da eine härtere Wortwahl gefallen. Und ich habe das Gefühl, man schont Bibi Steinhaus, mache ich aber nicht. Und jetzt muss man leider einmal die Sache sagen, wie es ist. Sie scheint nicht ausreichend Ahnung von Fußball zu haben.
Sie ist scheiße, ja.
Aber dann gehören sie nicht, sorry, dann gehören sie nicht in den Herrenprofifußball, wenn solche Sachen passieren.
Sie hat ja auch schon im letzten Jahr in der ersten Liga einige eklatante
Fehlentscheidungen. Ganz schlimm, sie ist auch also für wirklich gravierende Fehlentscheidungen verantwortlich und dann ist vielleicht das Spiel zu schnell.
Genau.
Würden wir auch über einen Mann sagen.
Das haben wahrscheinlich die Referees auch erkannt und gedacht, wir tun sie mal im Videokeller, da ist das Spiel nicht so schnell, kann man euch nachgucken, aber nichts da.
Und genau für solche Situationen ist ja dieser Assistant Referee in Köln eigentlich gemacht, wo der Feldschiedsrichter irgendwas falsch beurteilt hat oder zumindest etwas nicht eindeutig ist, dass sie da rauf guckt und sie dann hätte ja sagen können, pass auf, du, ich bin mir nicht sicher, guck du dir das mal bitte am Spielfeldrand an, weil ich kann da nichts sehen.
Man soll sich entscheiden.
Wir
wollen jetzt auch nicht das Argument hören, trotzdem hatte der HSV ja noch 60 Minuten Zeit, ein Tor zu schießen. Ich finde, das ist jetzt wirklich eine Fehlentscheidung und es wäre das verdiente 1-0 voraussichtlich gewesen. Da kann man ruhig mal sagen, das lag am Schiri.
Ja. Auch.
Das Ding in der 94. Das war zum Beispiel gar nicht so eindeutig. Also auch ein Elfer, aber es war jetzt nicht 1000%.
Der war mehr gezogen, weil da hatte auch Winsheimer gesagt, naja, er hat sich den Ball weggepiekt, bewusst, um den Elfer zu ziehen, weil er hätte den 5 Meter vom Tor aus niemals wieder hinterherlaufen können und das war schon deutlich uneindeutlicher als die Geschichte in der 30. Minute gegen Tim Leibold.
Also der Reihe nach jetzt nochmal einmal kurz den Frust auslassen und jetzt können wir die Geschichte nochmal aufarbeiten. 1-1 gegen Darmstadt ist natürlich unterm Strich wirklich zu wenig. Trotzdem, ich lese jetzt nicht mehr vor, was bei uns so in der Gruppe stand, aber wir haben ja so eine HSV-Gruppe mit vielen Jungs, die alle das Spiel geguckt haben und nach dem 0-0 zur Halbzeit haben sich alle im Lob überschlagen. Es war unverhältnismäßig, wenn man überlegt, ein Heimspiel gegen Darmstadt, so eine mittelklassige Zweitligamannschaft 0-0 und alle haben gesagt, oh mein Gott, es macht wieder Spaß. Was sind das für Kombinationen? Endlich wieder Fußball, teilweise auch um uns rum auf den Plätzen.
Spielverlagerung, Diagonalbälle.
Also haben wir das alles wieder zu positiv gesehen? Sind wir wieder im Schwarz-Weiß Teufelskreis des üblichen HSV.
Ja, das Debakel, es wiederholt, es scheint sich zu wiederholen, dass man sehr, sehr euphorisch an den ersten Spieltag reingeht, aber also die erste Hälfte, muss man sagen, war wirklich sehr gut, ne? Also da haben wirklich alle super gespielt. Zweite Halbzeit war einfach mittelgut. Die hatten halt auch irgendwie gefühlt
eine Chance. Was war denn besonders gut?
Ich fand zum Beispiel, HSV hat ganz klar das Spiel dominiert, hatte dann mit Hand eine ganz klare Chance, hat dann eigentlich noch einen Elfmeter verdient. Und wenn man dann sieht, wie eine neu zusammengestellte Mannschaft, und das muss man ja echt mal respektieren, mit Spielern wie Fein, mit jungen neuen Spielern da wirklich dominiert und harmoniert, dann bringt das schon Spaß. Und dann verstehe ich auch die Euphorie in der Halbzeit.
Also ich fand einzelne Spieler waren gut. Dann fand ich aber auch gut, ja, so wie Keimer, dass wir das Spiel ein bisschen dominiert haben. Darmstadt hat sich natürlich auch zurückgezogen, also haben es auch einfach gemacht. Aber wir haben gut das Spiel verlagert, finde ich. Dann sind wir über die Außen, speziell über die linke Seite, über Jatta, der eine überragende erste Halbzeit gespielt hat.
Ach, überragend.
Ich fand alles, was irgendwie eine Chance war oder was irgendwie gefährlich war, lief über links. Aber so stark hat er dann auch in der zweiten Halbzeit abgebaut, leider. Und bei ihm sieht man das, so wie du meintest, Stübi, schon nach dem Spiel richtig. Da sieht man das immer deutlich. Wenn der schlecht drauf ist, da geht gar nichts bei dem.
Das Problem ist eben, wenn er schlecht spielt, dann ist es richtig, dann zieht er alle mit runter und dann taucht er nicht unter und fällt nicht auf, sondern es ist richtig ganz schlimm.
Aber ich hatte schon häufig so, dass bei ihm die erste Halbzeit super war und dann irgendwie hinten raus, ich weiß nicht, ob die Luft fehlt, eigentlich ja nicht. Aber
er wirkt immer richtig platt, finde ich.
Aber auf jeden Fall, also da fand ich es echt gut, super Kombination, vor allen Dingen auch nicht nur irgendwie Flanke rein, sondern über 5-6 Stationen, so dass Hand komplett eigentlich frei vom Tor zum Schuss kommt. Also das muss das 1-0 sein. Und dann
gab es auch diesen Doppelpass, da war Jatta beteiligt, zusammen mit Hand, gut gespielt von Hand, muss man sagen, wo der Duziak den auch gerne reinmachen darf.
Duziak, genau, kann den da auch reinmachen. Also es war
Dudelsack,
beides,
wie wir ihn nur nennen.
Das war beides über links und ansonsten halt hinten wenig zugelassen. Und die Einzelspieler fand ich halt auch einen ganz guten Lichtblick. Also gut, Fein hat mir schon gesagt.
Fein haben wir hier noch nicht jetzt im Podcast erwähnt. Also Fein hat schon einen Spitznamen Messi.
Ja.
Und
Fein hatte ich eben gesagt, ne, das ist, finde ich, einer auch auf der 6. Da hatten wir Mangala, wirklich ein starker Mann, der uns da gefehlt hat. Und wenn der dann so durch so einen jungen Nachwuchsspieler sozusagen...
Ganz anderer Typ jetzt aber, ne,
Fein? Wird, genau. Und auch mutig, schießt auf Tor. Also hat auch nicht irgendwie nur auf den Querpass-Sicherheitstypen gespielt.
Beidfüßig anscheinend.
Genau, und das, sowas bringt natürlich extrem Spaß. Und da muss ich sagen, in der Kombination erkennt man schon so ganz klar Bolls Handschrift, der ja wirklich auch gesagt hat nach außen hin, er will starke Zweitligaspieler vom Niveau und auch von der Mentalität her, die sofort funktionieren. Und das, finde ich, hat man dann schon, das hat sich in der Vorbereitung angekündigt, und das hast du dann auch ganz klar in der ersten Halbzeit gesehen. Was dann kam, war leider der alte HSV, ne? Überlegenheit.
Nach dem Gegentreffer meinst du jetzt?
Ja, oder auch, ja genau, also genau zur zweiten Halbzeit.
Ja, ich glaube, das ist aber auch, der HSV der zweiten Hälfte war auch ein bisschen dadurch bedingt, du hast natürlich die erste Minute völlig verschlafen in der zweiten Halbzeit, das darfst du nicht kassieren, so ein Tor. Hat der, ging aber auch in der Vorbereitung angesprochen, dass ihm die Abwehr immer noch Bauchschmerzen bedeutet. Und dann
das Tor ging aber da zu 90% auf den, wie spricht man ihn aus?
Jamera.
Ja, genau. Aber das war gar nichts.
Fernandes auch. Also sorry, der lässt ihn nach vorne abprallen.
Aber trotzdem zweimal vorher die Chance.
Aber der Fehler war ja vorher, dass du dort im Doppelpass spielen kannst.
Aber ich finde, das sind so kleine Nackenschläge, weil da hat der Trainer sich auch ganz klar committed für Fernandes und das war dann nicht das berühmte glückliche Händchen, das muss man auch ganz fairerweise sagen. Mhm. Und ganz beeindruckend, in der Halbzeitshow sagt Lotto King Karl noch, wir starten traditionell schwach in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe, der Trainer hat jetzt die Wirkung erzielt, dass wir das jetzt nicht weitermachen in dieser Saison. Und zack, fällt das Gegentor.
Lotto?
Bei Sky.
Ja, bei Sky.
Okay. So, weil im Stadion habe ich ja nicht gesehen.
Nee, im Stadion waren Ailton und
der Hubschrauber.
Medi Madavikia.
Hashimian.
Ja. Sehr loyal hat sich Lotto da verhalten, muss man sagen.
Hat er?
Ja, also kein böses Wort über die Aktion, hat den Sport total in Forderung gestellt und beeindruckend, dass er das dann voraussieht, dass wir traditionell schwach aus der Halbzeit kommen.
Ich habe ja tatsächlich den Anfang im Stadion verpasst, bin ein bisschen zu spät gekommen. Wie war denn jetzt eigentlich die Stadionshow? Also nur um das mal abzuhaken jetzt.
Zehn Minuten vor Anpfiff wurde man Hamburg lieblich sehr gespielt. Ziemlich laut aufgedreht, fand ich so. Also nach dem Motto, wir lassen jetzt auch nichts, irgendwie keine anderen Störgeräusche zu.
Ja.
Und dann kam irgendwann der große Sataki Und dann ging es halt auch schon los mit
HSV Forever,
immer noch in der Rock-Version leider. Ja. Das ist schon ein kleiner Downer. Und
dann gab es noch einen kleinen Trailer mit dem neuen Wahlspruch des HSV. Warte mal, steht glaube ich auf der Dauerkarte. 1887 Emotionen, 17 Heimspiele an Leidenschaft.
Ja.
Also,
ja, zumindest sind wir noch ungeschlagen zu Hause. Ne? Den Heimnimbus haben wir noch.
Ja, man muss sagen, es sind auch wirklich einige Spiele abgefallen in der zweiten Halbzeit. Also Papadopoulos hat doch eklatante Geschwindigkeitsmängel aufgewiesen. Also er hat sich häufig nur durch eine Grätsche behelfen können. Die haben gesessen.
Die war jetzt aber schön, ne? Die eine Grätsche.
Genau, da. Sehr gut. Aber man muss auch berücksichtigen, dass er halt immer mit einem gewissen räumlichen Vorsprung angefangen hat zu sprinten.
Ich weiß noch ganz kurz zu Papadopoulos, dass wir irgendwann mal gesagt haben, das hat auch, irgendjemand hat das mal geschrieben, aber er ist das beste Grätschverhalten gefühlt im Profifußball, weil er halt so häufig zu spät ist, dass er darauf angewiesen ist und das mittlerweile echt perfektioniert hat. Und da da war das wieder zu sehen in einigen Situationen. Aber erzähl nochmal weiter.
Also Van Dongen viel hat immer so kleine Unkonzentriertheiten gehabt, wo es dann darum ging, die Zeit lief langsam weg, 0-1 und du musstest ein Aufbauspiel schnell nach vorne bringen. Da hat Rick dann doch wieder einige Schwächen auch der zweiten Halbserie vom letzten Jahr irgendwie offenbart. Also die war nicht ganz sattelfest. Tim Leibold mit Licht und Schatten, also hat in der ersten Halbzeit sehr gute Offensivaktion, auch mit dem Umlaufen von Jatta, die hatten dort gute Überzahlsituationen erstellt, hat jedoch auch hin und wieder seine Position hinten vernachlässigt, dass Darmstadt dahinter ihm durchstecken konnte und war, nachdem man in der zweiten Halbzeit das Offensivspiel von links nach rechts verlegt hat, komplett abgetaucht, also da habe ich ihn dann so gut wie gar nicht mehr mitbekommen. Lag aber nicht an ihn und für mich ganz schwach, der muss jetzt auch leider weg da vorne, Naray, also der hat so viele Freiräume dort gehabt und hat so wenig draus gemacht in der zweiten Halbzeit und der hat für mich einfach nochmal gezeigt, das Kräuter Fürth Niveau, es reicht nicht für den Erstliga-Anspruch zum Aufstieg.
Da hast du ihn aber früh abgeschrieben schon. Also ich finde Naray von der Schnelligkeit und von der Anlage nicht so schlecht, das muss man ihm, glaube ich, mal zugestehen. Aber mach mal der Reihe nach, jetzt hast du 27.000 Namen genannt, einmal kurz Papadopoulos, weil der mich in der zweiten Halbzeit bisschen genervt hat, wegen seiner Körpersprache. Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, aber er sucht immer die Schuld bei anderen. Ich habe den noch nie den Arm heben sehen, dass er mal sagt, sorry Jungs, mein Ding, sondern es ist immer diese fordernde, beide Hände ausgestreckt und dann brüllt er irgendwas, will ich gar nicht wissen, was er da brüllt. Ich meine, teilweise brüllt er auch die Gegenspieler an in der ersten Halbzeit, wenn er da irgendwie jemanden abläuft, das haben wir noch gefeiert so, aber ist völlig auf nicht nur 180, sondern 240 und ist nur negativ. Und so ein bisschen weiß doch jeder, der auch schon mal ein bisschen Fußball gespielt hat, wie nervig es ist, hinter sich einen zu haben, der nicht konstruktive Kritik übt, sondern die ganze Zeit nur am Pöbeln ist. Das bringt keinen nach vorne und deswegen, finde ich, ist Papadopoulos, das ist es nicht wert, ihn aufzustellen für seine Zweikampfstärke, sondern wenn er so negative Vibes nach vorne stickt und dann solche Leute wie Fein auch wirklich aggressiv bepöbelt, Kittel, klar, der ein bisschen übermotiviert war, aber die müssen auch, die brauchen jemanden, der sie vernünftig führt und nicht so einen Schreihals.
Das Gute ist, dass wir da jetzt ja einen Ersatz haben und auch einen qualitativ hochwertigen Ersatz. Und
meinst du jetzt Everton oder Letschert?
Letschert meine ich.
Und ja,
ich
finde, oder Letschert soll wohl auch ziemlich giftig sehr sein.
Aggressiv,
aber,
ja. Ja, also ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich, ne, bei Papadopoulos. Also man kann sagen, endlich mal einer, der was sagt, der die Mannschaft antreibt, der irgendwie Brust voraus und irgendwie dem Gegner Paroli bietet. Aber er darf es nicht übertreiben. Und das macht er halt ab und an. Und gerade wenn es dann irgendwie nicht so läuft und ein Spiel auf der Kippe steht und er dann sehr negativ ist, dann braucht man vielleicht so dieses Tick positivere Gemeckere, sage ich jetzt mal so.
Also, bin ich bei euch, dieses Zusammenstauchen, wenn es irgendwie gerade in so einer schwierigen Spielphase ist, das lässt du eigentlich in der Kabine und pöbelst dann nicht nur die Spieler rum, die gerade irgendwie einen Ball verstottert haben oder einen Ball verloren haben im Aufbauspiel.
Ja, teilweise ist es ja auch gar nicht die Schuld von irgendjemandem, sondern es ist vielleicht auch manchmal gut verteidigt oder, also ich habe ihn in der zweiten Halbzeit nur rumschreien sehen und wirklich so aggressiv gestikulieren. Und was ich noch schlimmer finde, nicht nur zum Mitspieler, sondern auch zur Trainerbank, so mit offenen Handflächen, so nach dem Motto, was macht der da?
Ja. Aber auch immer nur dann, wenn er selber gerade gut aussah, wenn er gerade einen Ball weggegrätscht hat und er in seinen Augen die Situation gerettet hat, dass er sich dann herausnahm, die Spieler vor ihm irgendwie mal zusammenzuscheißen. Das fand ich irgendwie, ja, unsauber.
Ja. Also, stimmt so. Und ich finde zu den restlichen Spielern, also ich finde Fernandes unglücklich, Van Dongen und Papadopoulos eigentlich in Ordnung, haben das da soweit irgendwie, finde ich, ganz gut gemacht. Immer ist kurz vor Schieflaufen, aber es ist nichts schiefgelaufen. Mhm. Also Papadopoulos foult den auch noch sehr riskant, holt sich nur die gelbe Karte. Aber trotzdem erfolgreich, ne? Also, dass irgendwie unterbunden für nur Gelb und Freischuss ja nichts geworden ist. Also, finde ich völlig in Ordnung. Leibold sich wie, so wie du bei uns, Jimera, eher schwächer. Die Frage ist, wer ist Alternative auf rechts hinten?
Marei zum Beispiel.
Ja, kann man, finde ich, kann man bringen, weil ja. Offensiv ist er jetzt
ja, hat er nicht
nachweislich, so einen Run. Hat er keinen Run. Finde ich, kann man tatsächlich überlegen, ob er den rechts hinten bringt. Hand, ja, Licht und Schatten, okay, aber den musst du bringen, um irgendwie immer auf den Pass zu hoffen. Und der ordnet auch viel.
Und gut, dass er den Elfer so reinjagt.
Genau,
muss man auch mal Respekt, weil der Druck ist voll. Unfassbar. Der das war, ist nur ja. negativer Druck. Ja. Keiner freut sich so richtig über das Tor. Und wenn er nicht reingegangen wäre, wäre Abbruch schon ja. gewesen. Also ja. Stark.
Denn ist wieder geheißen, also
warum schießt Hand? Ja. Das Mittelfeld mit Naray, Hand, Fein. Duzia sehe ich da nicht, würde ich, also da hoffe ich, dass Kinzombi dann nächsten Spieltag gegen Nürnberg so weit ist, dass der da dann anfangen kann. Der wurde in der 64. jetzt eingewechselt. Also Bäume hat er nicht ausgerissen, aber er ist halt auch ein Sechser, ne? Also ja. Es ist halt wahrscheinlich auch nicht seine Art, dass er dann Feuerwerk abbrennt. Jatta würde ich spielen lassen, eine Halbzeit, mir eigentlich egal, welche er spielt. Und Hinterseher spannend, finde ich. Vom Kicker kriegt er eine 5.
Aber nur weil er kein Tor macht. Ich persönlich fand ihn super. Ja. Ich habe lange nicht mehr so einen Spieler gesehen, der so clever, das muss man sagen, das sieht der Kicker dann einfach nicht. Die sitzen da, sehen das Spiel vielleicht gar nicht oder nur so halb und dann siehst du es vielleicht nur im Stadion. Aber der hat sich permanent angeboten, auch in der wirklich so 90. wo das Spiel total statisch war und es ging gar nichts mehr nach vorne, ist er immer vor einen Verteidiger gerückt, hat angezeigt, hier, zack, ich lass klatschen, weitergeleitet mit dem Kopf, ganz clevere Sachen gemacht, aber natürlich dann nicht so die Wahnsinns-Torgefahr ausgestrahlt. Nee,
also die haben, wie du schon sagst, er hat sich wunderbar als Brettspieler angeboten, konnte Bälle vorne festmachen, dass das Mittelfeld nachrücken oder in Position laufen konnte. Und das sind so halt die Soft Skills, die diese ganzen Sportzeitungen überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Die gehen nach Pässe und Tore. Und sehe aber halt nicht, dass der Spieler halt, wie er ins Angriffsspiel eingebunden ist und wie er sich dort überhaupt einbringt. Und er hatte zwar halt Torschüsse, die auch sehr gut aufs Tor gekommen wären, wenn sich da nicht ein Darmstadt da reingeschmissen hätte. Und das ist dann halt auch nicht mehr seine Schuld. Und auch hat auch sehr gut gekreuzt vor der Riesenschance von Hand.
Ja, also ja und jein. Also es ist schon mal gut, dass er aus dem Spiel, wo er unglücklich vom Tor agiert hat, das meiste rausgeholt hat. Aber wenn das jetzt die nächsten Spiele so weiterläuft, dann ist er halt auch ganz schnell auf der Bank, weil da muss er halt auch, ich meine, das erste Spieltag und blablabla, aber da muss er auch scoren und er hatte schon sehr oft den Ball im 16er am Fuß und da ist dann, warum auch immer, relativ wenig rausgekommen.
Positiv, ja, erinnere ich mich auch an einige Situationen in der ersten Halbzeit, wo er dann manchmal so eine halbe Sekunde zu lang wartet und noch versucht aussteigen zu lassen, wo man eigentlich denkt, so ein typischer Stürmer dreht sich und trifft ihn ein bisschen unsauber und haut ihn unten rechts rein. Also Kittel kann man noch mal ganz kurz diskutieren. Hat uns ein bisschen fertig gemacht, weil er ganz viele Dribblings genommen hat, Fernschüsse. Aber auf der anderen Seite, genau das will man ja auch sehen vom Einwechselspieler. Also sehe ich jetzt gar nicht so negativ.
Ja, ich habe es im Stadion relativ negativ gesehen, weil auch echt so der eine Schuss, da hat mich an Jonathan Pietropp erinnert, wie er den aufs Tor bringt. Das war grausam.
Aber er kann es besser. Aber den Freistoß, warum er sich den genommen hat,
ja,
den
was, zentral. Das ist doch Chefsache. Was ist mit Aaron los?
Aaron hat super Freistöße auch letzte Saison geschossen. Das habe ich auch gar nicht verstanden.
Also gefühlt auch eher dann Fein sogar. Ich habe keine Ahnung, wer Freistöße schießen kann. Aber man kann ja alles. Aaron.
Also, wollte ich sagen, also Hand, der hat ja Dinge aufs Tor gebracht und auch im Training und immer mal wieder in den Vorbereitungen spielen. Ja. Also wenn einer Torgefahr ausschreibt aus 16, 17 Metern, dann muss es doch...
Ein bisschen weiter war es, aber ist egal, immer Handschießen.
Genau. Also.
Und Winsheimer, muss man auch nochmal sagen, kommt rein, sorgt für Wirbel. Das ist genau das, was auch die Fans sehen wollen. Technisch vielleicht nicht überragend, aber nicht umsonst holt er ja auch dann den Elfer raus, indem er danach setzt und
wurde auch von Hecking
überzeugende wurde noch ein
hat direkt gelobt. Lob, also der meinte wirklich, dass er also mit dem Auftritt sehr zufrieden war und vielleicht sieht man ihn ja, denn er ist ja glaube ich als Rechtsaußen eingeplant unter dem Hecking-System jetzt sogar von Beginn an in Nürnberg.
Das ist die Frage, Kai. Montagabend Topspiel in Nürnberg. Du hast jetzt in unserer Podcast-WhatsApp-Gruppe schon geschrieben, es ist eigentlich schon das wichtigste Spiel der Saison. Hast du vor Darmstadt auch schon gesagt. Genau. Aber warum ist das jetzt wirklich wegweisend?
Genau, das ist immer so der Wunschgedanke, dass die Spieler das so sehen, weil ich finde, dass man in Nürnberg jetzt schon direkten Konkurrenten auch mal zeigen kann, wo der HSV stehen könnte und wo er hingehört, eben über Nürnberg. Und gleichzeitig finde ich, habe ich so ein bisschen Angst, dass wenn man jetzt auswärts beim Erstliga-Absteiger vielleicht nochmal nur einen Punkt holt oder verliert, dass dann so ein paar Effekte auch verpuffen, Neuzugänge, von denen man sich sehr viel erhofft hat, vielleicht so dieser positive Trainereffekt und so weiter. Mhm. Und deswegen sage ich einfach nur mal, ich hoffe einfach, dass jeder Spieler da 110% gibt und sich reinwirft und sich da eine neue Mannschaft formiert und das erste Glücksgefühl abholt, weil das ist einfach so wichtig. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das klappen wird, denn auswärts haben wir uns in letzter Zeit fast leichter getan. Und ich glaube auch, diese ganzen Spieler, die wir eben genannt haben, freuen sich auch, wenn sie ein bisschen mehr Räume haben und wenn der Gegner eben auch mal ein bisschen das Spiel macht. Und deswegen extrem wichtiges Spiel.
Plus Nürnberg liegt uns letztes Jahr im Pokal, 24-1 Torschüsse, wahrscheinlich das dominanteste Spiel im Volksparkstadion. Gut, da wird jetzt nicht mehr so viel von übrig sein, aber also mal die Frage vorweg, würdet ihr auch einen Punkt mitnehmen, weil du es gerade gesagt hast? Ich nehme ihn schon. Also ich finde nur eine Niederlage wäre echt ein, nicht ein Killer, aber wäre schon sehr
ungünstig. Also ich würde auch sagen, 85. Minute 1-1, dann sollte man auch schon mit dem Gedanken ein bisschen in der Defensive sein, das stimmt. Trotzdem muss der Anspruch sein, dass der HSV da sozusagen sich nicht hinten reinstellt und nur versucht zu verteidigen, sondern dass man schon mit der Mannschaft, man ist vom Kader besser aufgestellt, vom Marktwert und auch in der, wie ich finde, von den einzelnen Spielern, von den 11 besten Spielern. Und dementsprechend würde ich den HSV, wenn die Mannschaft noch nicht ganz so schlecht eingespielt wäre, wie sie es aktuell noch ist, schon deutlich vorne sehen und als Favoriten da anvisieren.
Irgendwelche personellen Veränderungen? Wünsche?
Diesen von Arsenal würde ich, glaube ich, mal so in der 70. gerne sehen.
Stimmt, den können wir auch nochmal ansprechen. Also, jetzt ist er da. Savi Amici wird er ausgesprochen. So hat er sich, glaube ich, vorgestellt in der Presserunde. Und also das ist natürlich immer so ein bisschen PR, aber der hat ja alles gegeben dafür, dass er überhaupt gegen Darmstadt noch im Stadion sein kann, ist mit seinem Vater irgendwie Fähre gefahren über Dover und hat es dann noch ins Stadion geschafft, meinte, die Atmosphäre ist einmalig, er hat angeblich unglaubliche Angebote ausgeschlagen, Arsenal hat vor 2 Tagen wohl noch versucht, mit ihm zu verlängern, auch für deutlich mehr Geld, aber er ist standhaft geblieben. Will man natürlich alles so ein bisschen, will man so ein bisschen die Vereinszugehörigkeit forcieren, 4-Jahres-Vertrag, am Ende wissen wir alle, ist das ein Investment in so einen 18-Jährigen für 2,5 Millionen, auch gar nicht so unriskant, aber man hofft natürlich, dass das jetzt so eine Art Mini-Jadon Sancho wird, den man dann nächstes oder übernächstes Jahr für einen 2-stelligen Millionenbetrag verkaufen kann. Ne? Aber der soll ja wohl wirklich super sein. Also wir haben es ja von einigen HSV Verantwortlichen auch persönlich gehört, da haben wir viel Hoffnung.
Ja, ich würd also ihn mit auf die Bank nehmen. Du hast jetzt ja auch
nicht von Anfang an,
nee, also
gesagt,
nee,
dass
nee.
Narei vielleicht hinten rechts und den dann vielleicht auch rechts außen.
Vielleicht, aber das ist echt eine Woche da, ne? Also das ist schon auch ein Schlag ins Gesicht für die anderen.
Aber Hecking hat schon gesagt, er hätte ihn eventuell sogar gegen Darmstadt gebracht, wenn er rechtzeitig da gewesen wäre. Also Hecking scheint auch völlig heiß zu sein.
Also du kannst jetzt ja 2 Leute mit mehr auf die Bank nehmen in der neuen Saison. Das ist nämlich ganz geil eigentlich. Das heißt, ich würde den mit auf die Bank nehmen. Ich würde Duziak rausnehmen, Ken Zombie würde ich reinnehmen.
Damit er sich einfach mal einspielt, ne? Da war jetzt nicht
doll, ja, genau. Und Duziak einfach nicht gut. Ja. Also, und dann vielleicht sogar Ken Zombie. Und
Pauli.
Ja, und Pauli auch. Und Ken Zombie vielleicht ein bisschen mehr auf die 6. Und vielleicht kann Fein dann auch noch ein bisschen offensiver agieren. Und dann ist die große Frage: Mit der rechten Seite bin ich absolut nicht zufrieden. Der Rest ist alles in Ordnung, würde ich so lassen. Aber Jumeirah und Narei, das ist schwierig. Ja. Vielleicht.
Ja, mach doch da Narei und die Amici und dann auf der anderen Seite Jatta, dann machst du,
entweder,
das ist ja wie Robberie.
Entweder Narei, Amici, ja, oder sowas wie
Garacci.
Jumeirah und Winsheimer oder sowas. Kittel ist eher so ein links außen, ne? Sonst den kann man natürlich auch rechts auch mal starten lassen.
Ich glaube, bei Ingolstadt
linke zentrales Mittelfeld.
Ja, eher zentral tatsächlich. Ja. Und auch einer der, wenn man mal seine Tor-Highlights sich anguckt, der hat echt schon coole Buden gemacht. Also setzt sich immer gut durch, auch einen guten Abschluss. Wenn er irgendwie fit ist, würde ich den immer irgendwie aufstellen.
Du kannst ja auch, wie heißt der? Jairo oder wie hat er ausgesprochen?
Jairo.
Ja. Kann man ja als auch, ich meine, der Reihe hat seine Chance nicht genutzt. Eigentlich Backup wäre Jairo oder Jairo. Das Ding ist nur, du spielst jetzt halt auswärts bei Nürnberg. Du hast wahrscheinlich halt relativ viel Platz und da ist natürlich so eine Reihe dann eigentlich wieder ganz gut. Oder halt Amici, mein Kollege aus GB, wäre auch nicht verkehrt. Also das wären so die Gedanken, die ich machen würde. Der Rest mit Leibold, Drongelin, Papadopoulos, Fein, Hunt, Jatta, Hinterseher.
Also Papa lässt du drin?
Ja.
Nicht Letschert eventuell mal angucken. Everton braucht wohl noch ein bisschen, hört man.
Ja genau, also der schafft es nicht bis Montag.
Die waren so grundsolide. Ich würde das lassen und Letschert, also ich kann ihn schwer einschätzen. Ich habe den in der Vorbereitung jetzt nicht gesehen, deswegen
Also der soll wohl sehr fußballerisch sehr begabt sein, aber dem soll auch schnell mal die Sicherung durchbrennen, dass er einfach dir mal so einen Tritt in die Kniekehle verpasst und dann dummes Rot abholt.
Ne? Ich hab eher gehört, dass er eher so ein Zerstörer ist. Aufbau,
ja. Okay. Also Karten hat er jetzt nicht so eine Historie, muss man fairerweise sagen.
Ja, aber er soll wohl auch ein sehr aggressives Temperament auf dem Platz haben. Ja. Sodass,
Trotzdem finde ich so, die Trainingsinhalte für diese Woche müssten klar sein und das ist einfach das Offensivspiel, dieser letzte Pass
im Strafraum.
Abschlüsse, Offensivspiel, von den Außen nochmal die Querpässe an den Mann bringen und nicht blind reinschlagen, weil ich finde, in der Abwehr, bei aller Liebe, kann man was kritisieren, aber da haben wir das Spiel nicht verloren gegen Darmstadt oder unentschieden gespielt.
Da kann
das
ich nur auch in Nürnberg so sein. Kann ich nur die tschechische Rolle empfehlen, wird auch beim FC Winterhude immer gemacht, wenn die Abschlüsse mal nicht funktionieren. Kennt ihr die?
Nee.
Was ist das? Wird ein offensiver Trainingsinhalt sein.
Genau. Also auf einer Hälfte stehen sozusagen zwei Tore und dann 2 gegen 2 am Anfang. Und sobald ein Abschluss passiert, darf ein Spieler der anderen Mannschaft rein. Und dann, wenn dann der nächste Abschluss kommt, darf wieder einer rein. Also immer mehr. Und dann hast du permanent Abschlüsse. Und es geht einfach darum, möglichst häufig aufs Tor zu ballern und dabei keine Fahrkarten zu schießen. Das ist was uns auf jeden Fall helfen könnte.
Ich würde auf jeden Fall noch wünschen, dass die Flanken ein bisschen gezielter kommen. Also Jatta hat teilweise blinde Dinger reingeschaufelt in den Strafraum, wo kein Spieler stand. Das war ein bisschen unglücklich. Also er hat wieder nicht geschaut, wo er den Ball hinpieken soll, als er nicht weiter wusste mit seinem Sprint. Und das von rechts von der Reihe dasselbe. Die kam immer auf Hüfthöhe, so Jansen-Style und sind am ersten Verteidiger hängen geblieben. Und also von außen.
Altes Thema, ne? Flankenqualität.
Ja, genau, und da warst du relativ tot. Und die Chancen, die da waren, die hat man dann halt, indem man halt so einen zentralen Mittelfeldspieler mit einbezogen hat, dann ging's auch mit dem Flachpassspiel, aber die Flanken waren wirklich wieder unterirdisch.
Eigentlich sehe ich auch das Konzept nicht von Flanken, wenn du nur einen kopfballstarken Spieler in der Mitte hast.
Genau.
Eigentlich müsstest du dann mit Wood irgendwie eine Doppelspitze haben, aber das scheint ja jetzt nicht unbedingt Hackings favorisiertes System zu sein. Also gucken wir mal, Hacking steht ja auch eigentlich für Flachpass und Kombination, was man so ein bisschen gesehen hat und mit den Räumen, Kai, wie du schon gesagt hast, in Nürnberg ist da hoffentlich was möglich, aber der Druck ist jetzt schon wieder da und
geil,
wir wissen auch, man kann jetzt schon feststellen, der HSV wird diese Liga nicht in Grund und Boden spielen. Das ist eigentlich jetzt schon, finde ich, sicher. Ne?
Und Hacking wackelt schon.
Bones.
Verwarnung. Nein, hast du recht. Also das wird wieder eine zähe Angelegenheit, da oben wieder unter den ersten 3 und 4 dabei zu bleiben bis zum Schluss.
Wir hoffen das Beste. Bis dahin erstmal schöne Trainingswoche an alle Spieler, die sich das jetzt hoffentlich auch reinziehen. Und
Quote bitte, ist im HSV. Was tippt ihr für eine Quote?
Hast du schon geguckt?
Ja, klar.
Auswärtssieg ist ziemlich sicher 2,25.
Ich gehe auf 2,8 Quote auswärts.
Und Kai, du?
2,3.
Ja, 2,75 tatsächlich. Muss man
nehmen. Geld
schon wieder auf der Straße.
Was für ein Glück.
Ja. Haben wir auch gedacht, ne?
Ja, die Wettanbieter schwächeln im Moment. Ja, Sonntag haben wir leider wieder ein bisschen was verloren.
Eckenbusiness hat getroffen. Also.
Sonntag war alles weg, ne?
Nee.
Eckenbusiness.
Wir haben
Gemeinsam
60%, wir haben
Wettaccount.
Jeder 50 Euro eingezahlt.
Ja, ich noch nicht, stimmt.
Insgesamt 300 Euro und davon sind jetzt 160 weg, also 140 haben wir.
Achso, ich dachte, wir hätten noch eine Wette gewonnen irgendwo.
Ja, haben wir. Das Eckenbusiness, also dass in den ersten 7 Minuten eine Ecke fällt. In
Nürnberg geht wieder was auf, dann sieht die Welt wieder rosig aus.
Aber da haben wir nur 40 Euro draufgesetzt.
Und ich dachte Torwette Hand, aber nur wenn der HSV gewinnt.
Aber mit Spiele gewinnen.
Ja, HSV gewinnt. Ja, die Quote war zu schlecht, wenn er nur trifft. Ist ja klar.
Puh, ja gut, also dann wisst ihr Bescheid, Auswärtssieg, HSV und das Portemonnaie ist wieder aufgefüllt.
Pauli ist noch schwächer.
Ja, zum Glück, da brennt noch mehr der Baum. Ja,
und
Kai, da die Wut-PK.
Verliert die Nerven.
Und in Stuttgart, das ist auch gut, Aufstiegskonkurrent, wird Jürgen Klinsmann gehandelt. Ich würde sagen, holt ihn euch.